Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Zweimal ist Bernie Sanders ins Rennen um die US-Präsidentschaft gegangen und musste aufgeben. Der Appell, es ist okay, gegen den Kapitalismus zu sein, steht als Titel auf seinem neuen Buch. Wir berichten vom einzigen Auftritt des Politikers in Berlin. Am Verbrauch und der Verschwendung von Ressourcen hat auch die Architektur erheblichen Anteil. Was steckt hinter dem Konzept der großen Reparatur? Das Bucerius-Forum in Hamburg präsentiert Arbeiten genialer Frauen aus 3 Jahrhunderten und das feministische Performance-Kollektiv Shishi Pop sucht den Rausch. 2016 scheiterte Bernie Sanders bei der Vorwahl der Demokratischen Partei zur Präsidentschaftswahl. Und das war enttäuschend für ihn, weil gerade junge Leute seine Vorstellung von einer gerechteren Welt teilten. Ein Jahr später ging Sanders auf Lesereise mit seinem Buch Unsere Revolution. Ich habe ihn im übervollen Hörsaal des Henry-Ford-Baus der Freien Universität gehört. Sanders kam wegen einer Panne 1,5 Stunden zu spät. Das störte niemanden. Die Leute warteten gut gelaunt auf einen Politiker, dem sie jedes Wort abnahmen, mit viel Zwischenapplaus. Heute ist der im September 82 Jahre alt gewordene Senator wieder mal in Berlin im Haus der Kulturen der Welt. Dort hat er erzählt, warum es okay ist, wütend auf den Kapitalismus zu sein, und sein neues Buch vorgestellt. Meine Kollegin Elena Gorges war bei der einzigen öffentlichen Veranstaltung von Bernie Sanders in Deutschland. Elena, Sanders ist dafür bekannt, junge Leute anzuziehen. War das heute wieder so?
Ja, es war auffällig, wie viele junge Menschen da waren, manche sogar unter 20. Ich hatte einige von ihnen gefragt, was sie sich von diesem Abend erhoffen. Manche hatten geantwortet, Inspiration. Andere wollten von ihm hören, wie man Menschen für linke Ideen begeistern kann. Manche verfolgen seine Politik einfach auch schon seit vielen Jahren. Und Sanders hat dann erzählt, was sein Geheimnis 2020 war, als er zum zweiten Mal bei den Vorwahlen der Demokraten ins Rennen um die US-Präsidentschaft gegangen war, wie er es geschafft hat, eine so starke Graswurzelbewegung zu bilden und junge Menschen zu begeistern. Und er erzählte zum Beispiel von einem jungen Mann, den er am Rande einer Wahlveranstaltung getroffen hatte und der ihm das hier gesagt hat.
He said, you know what I like about you, Bernie? You treat us as if we are intelligent human beings. And that's after I probably gave an hour and a half speech. Gave long speeches. Because the issues that we're discussing this evening.
Also der junge Mann habe sich nach einer 1,5-stündigen Rede dafür bedankt, dass Bernie Sanders junge Leute wie intelligente Menschen behandle. Und diese langen Reden habe Bernie Sanders immer wieder bewusst gehalten, weil die Probleme der Menschen und die Probleme der Welt kompliziert seien und er seine Zuhörer nicht mit vorgefertigten kurzen Antworten abspeisen wollte. Also mit anderen Worten, er hat sich Zeit genommen für die Leute. Seine Auftritte sind dann auch immer gestreamt worden. So hat er viele Menschen erreicht. Und so ist dann auch eine ganz große Bewegung entstanden, die dann auch Druck ausüben konnte, auf Joe Biden linke Positionen zu übernehmen.
Und ist heute Abend der Funke übergesprungen? Konnte er die jungen Leute für sich einnehmen?
Ja, auf den ersten Blick wirkt Sanders ja irgendwie recht unscheinbar, aber auf der Bühne sieht man dann sein Charisma. Er war sehr präsent, sehr klar und sortiert. Er ist sogar manchmal von seinem Stuhl aufgestanden, wahrscheinlich weil er das aus diesen US-amerikanischen Townhalls so gewohnt ist. Ja, aber das Publikum war dann eben deutsch zurückhaltend, hat ganz konzentriert gelauscht, immer wieder geklatscht. Am Ende gab es dann Standing Ovations, also anscheinend ist der Funke übergesprungen. Interessant ist ja, dass vieles, für das Bernie Sanders kämpft, in Deutschland Realität ist, also jedenfalls in weiten Teilen. Dass man fast umsonst studieren kann, dass es eine Krankenversicherung für alle gibt, dass es starke Gewerkschaften für Arbeiter gibt, dass die Löhne hoch genug sind, um gut zu leben, dass die Medien nicht nur einigen wenigen Milliardären gehören. Aber interessant war dann doch, wie er darauf geantwortet hat, wie man es mit der politisch Rechten und mit den Rechtsextremisten aufnehmen kann. Das ist ja auch hierzulande eine Frage, die immer relevanter wird. Und ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer hatten sich da Antworten von ihm erhofft. Und danach hatte die Journalistin Jana Pareiges, die das Gespräch geführt hat, auch gefragt.
Und was hat er für Antworten gegeben?
Ja, ganz verschiedene. Also eine seiner großen Themen ist, dass sich die US-Demokraten zu weit von den Arbeitern entfernt hätten. Angefangen hätten, das Geld großer Firmen für Wahlkämpfe anzunehmen und inzwischen damit dann auch zu sehr die Interessen von ein paar wenigen Milliardären vertreten würden. Der Reallohn der Arbeiter in den USA habe sich aber in den letzten 50 Jahren im Schnitt nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Und inzwischen gäbe es deshalb eine Entfremdung zwischen den Arbeitern und dem politischen Establishment. Und in diese Lücke stoßen dann Demagogen wie Trump mit ihren Lügen. Er sagt, Trump würde den Menschen versprechen, sich um sie zu kümmern.
Trump says, you see, the political elites, they forgot about you, but I haven't. And I know what's going on and how desperate you are. And then he says, I also know what the cause of the problem is. The cause of the problem are immigrants or the gay community.
Ja, also als Demagoge schiebe Trump die Schuld für die Misere der Arbeiter verschiedenen Minderheiten zu. Das sei sein Erfolgsgeheimnis. Und linke, progressive Politiker müssten den Menschen endlich die Wahrheit erzählen. Und das sei eben, dass viele Probleme daher kämen, dass einige wenige Milliardäre inzwischen so viel Geld angesammelt hätten, dass sie mit diesem Geld Wahlen beeinflussen könnten und somit demokratische Rechte aushebeln könnten. Bernie Sanders nennt das wortwörtlich Oligarchie. Und über die müsse man reden, das geschehe aber viel zu wenig.
Saskia Esken, eine der beiden SPD-Vorsitzenden, hat heute im sozialen Netzwerk Blue Sky verkündet, dass sie die Buchpremiere, anders als ursprünglich geplant, nicht besuchen möchte, weil Sanders gestern ein Statement veröffentlicht hatte, in dem er Israel vorwirft, mit der Abriegelung des Gazastreifens internationales Recht zu brechen. Hat Bernie Sanders sich zum Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten geäußert?
Also vor dieser Buchpremiere mit Publikum, da gab es noch einen Termin extra nur für Journalisten und da hat er dann nochmal klargestellt, dass er nicht falsch verstanden werden möchte. Er habe den Angriff der Hamas schon am 7. Oktober aufs Schärfste verurteilt. Was die Hamas getan habe, sei abscheulich. Es habe tausenden Israelis und Palästinensern jetzt bereits das Leben gekostet und Israel habe alles Recht, sich zu verteidigen. Der Angriff habe die Aussicht auf Frieden in der Region auf Jahre zunichte gemacht und dem hat er dann aber noch hinzugefügt, ähnlich wie in seinem Statement gestern.
Half of Gaza is children. And if Israel wages unfettered war and destroys the lives of many children, that is counterproductive.
Also er sagt, die Hälfte der 2 Millionen Menschen in Gaza sind Kinder und wenn Israel einen uneingeschränkten Krieg führt und das Leben vieler Kinder zerstört, dann sei das kontraproduktiv. Und das hat er dann fast wortgleich heute Abend auch nochmal wiederholt.
Einen einzigen Auftritt hatte Bernie Sanders in Deutschland im Haus der Kulturen der Welt. Für uns ist Elena Gorgis dorthin gegangen und gesprochen wurde natürlich auch über das Buch, das am Wochenende im Tropenverlag erscheint. Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein. Danke an Elena Gorgis für den Bericht.
Gerne.
Seit kurzem will die Europäische Union die Reparierbarkeit von Produkten systematisch fördern. Hersteller müssen für Elektrogeräte bis zu 10 Jahre lang Ersatzteile vorrätig halten. Der Neukauf soll nicht länger günstiger sein als die Reparatur. Die Wegwerfgesellschaft gehört definitiv zum schlechten Teil unserer Geschichte. Die Reparaturgesellschaft ist im Kommen. Das ist verkürzt gesagt auch die Botschaft der neuesten Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich The Great Repair am Vortag der Eröffnung angesehen. Nikolaus Bernau, überzeugt Sie das Konzept der Ausstellung?
Also auf jeden Fall irritiert es ganz heftig. Und ich meine, was kann eine Ausstellung eigentlich Besseres erreichen, als dass man da rauskommt und nicht so genau weiß, wo es jetzt lang geht und dass man einfach nachdenken muss. Und das macht diese Ausstellung wirklich bis in ihre Inszenierung, die ganz locker und flockig durch diese riesigen Hallen der Akademie der Künste gestreut ist, sodass man auch die einzelnen Objekte gar nicht so im Überblick unbedingt mit den anderen Sachen sieht, dann plötzlich auch entdeckt, oh, dieser Teil gehört ja noch zu der Installation, die ich gerade schon passiert habe. Also das ist insgesamt ja wirklich sehr irritierend und es wird dann so nach und nach klar. Also hier geht es nicht etwa um eine Ausstellung, wo man Anleitungen kriegt, wie man jetzt sein Häuschen reparieren kann, was ja durchaus auch mal einen Sinn machen würde.
Legitim, ja.
Sondern es geht richtig um gesellschaftliche Bedeutung. Es geht um eine Haltung, wenn man so will, zu dem ganzen Thema. Das fängt gleich am Anfang an. Also erstmal kommt man so den Treppenaufgang hoch und das ist eben nicht der große, prächtige Treppenaufgang, sondern das ist der Personaleingang, den man reingeht. Also Maintenance, also die Instandhaltung des Gebäudes, die Reparatur. Und wer das betreibt, der wird da erstmals wirklich gezeigt.
Konfrontiert damit, genau. Was das heißt, so ein Haus zu pflegen.
Ja, genau. Was heißt es zu pflegen? Auch was für verrottete Räume in der Akademie für diejenigen, die dort pflegen, zur Verfügung gestellt werden. Das Kollektiv Edit oder Edit, das weiß ich nicht so genau. Das kann man aus dem Namen nicht herauskriegen. Das ist ein feministisches Kollektiv. Die haben dann richtig erstmal die Putzkammer der Akademie ganz vorne hingestellt. Und haben gesagt, hallo, die müssten wir jetzt beachten. Ja, und das ist schon ziemlich lustig. Und da gibt es noch eine direkt daneben eine zweite Installation. Das ist mindestens genauso spannend, weil dort wird der Beton schon mal gezeigt. Und Beton eben als eine ganz große Katastrophe, die aber inzwischen repariert werden muss. Und wir geben den allergrößten Teil des Betons, der derzeit verwandt wird, inzwischen für die Reparatur der Betonarbeiten aus den letzten 120 Jahren mit all den bekannten katastrophalen Folgen. Also solche Überschneidungen, die hat man da ständig in der Ausstellung.
Gibt es denn in dieser Ausstellung eher theoretische Überlegungen oder werden Gedanken auch beispielhaft vorgeführt?
Es ist doch eine sehr stark theorielastige Ausstellung. Das muss man schon so bekennen. Allerdings, sie wird sehr ästhetisch dargestellt. Und das ist das ganz Tolle. Also es gibt zum Beispiel eine ganz großartige Installation von der slowenischen Künstlerin, Madjetrica Potrec. Die hat sich mit Aborigines in New South Wales in Australien zusammengetan, die ganz eisern kämpfen, um die Aufstauung oder weitere Aufstauung, muss man sagen, eines Flusses zu verhindern, das Lachlan River, und hat dann eben die ganze Wand mal mit Äußerungen von diesen Leuten zusammen gemacht in einer Art Comic mit wunderschönen kleinen Zeichnungen und Texten. Das ist sehr, sehr poetisch. Man guckt sich das an und denkt sich, Mensch, ist das alles schön? Und dann liest man die Texte durch, dann ist das überhaupt gar nicht mehr schön, das Ganze. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo diese Dichotomie zwischen Fortschritt und zwischen Naturbewusstsein plötzlich deutlich wird, weil Frau Potrec fordert eben ganz klar, es muss ein Recht geben, der Natur auch klagen zu können. Irgendjemand muss für die Natur eintreten können, juristisch können, weil ansonsten kommen wir nicht voran.
Dass Bautätigkeit den Klimawandel verschärft, das ist ja eine allgemein anerkannte Tatsache. Wird dieses Problem in der Ausstellung aufgegriffen?
Ja, also immer wieder, aber immer wieder eben sehr, sehr vermittelt. Also unter anderem in dieser Betoninstallation oder dann durch die Präsentation des Baumaterials, Materialarchivs des Architekten Winfried Brenne. Das sind ganz kleine Späne, teilweise von Fensterrahmen abgemacht sind oder auch mal ein richtiger ordentlicher Putzbrocken, dürfte man heute gar nicht mehr machen. So etwas wird da sehr intensiv gezeigt. Aber es geht eben wirklich, wie der Kurator Anling No auch sehr deutlich gezeigt hat, es geht immer um Ästhetik. Und es geht darum, wie soll man das schön machen und wie soll man es interessant machen, weil die Ästhetik, zumindest aus seiner Perspektive, ist ein Mittel, um diese Revolution in die Gänge zu bringen. Und es geht eben wirklich, das wird ganz klar gesagt, um eine Revolution.
Es wird ja oft von Installationen gesprochen. Heißt das, dass diese Schau eigentlich gar keine Dokumentationsausstellung ist?
Überhaupt gar nicht. Ich war natürlich auch so ein bisschen in der Erwartung hingegangen, jetzt kriege ich mal The Best Of vorgeführt. Und was kann man denn so alles machen? Am besten bis zum Handwerkskasten. Das wird übrigens an einer Stelle auch groß gefordert. Ja, jeder soll seinen eigenen Handwerkskasten haben. Da steht aber gar kein Handwerkskasten. Andererseits kriegt man dann so tolle Projekte, wie zum Beispiel das von den Japanern Fuminori Nusaku, und Miyotsune Yama. Die haben ein kleines Betonhäuschen in Japan, in Tokio, gekauft. Ein Gebäude, das von 1980 ist, aber im japanischen Bauzyklus wäre das jetzt eigentlich zum Abrissreif gewesen. Und haben das umgebaut, indem sie die Decken durchbrochen haben, sodass das Licht ganz unten reinkommt. Basteln das jetzt so richtig weiter und arbeiten damit. Und das ist offensichtlich so ein bisschen die Vorstellung davon, was dort passieren soll. Und vor allem eben ganz stark auch diese Botschaft von Bescheidenheit, von Zurückhaltung. Also das Schlafzimmer in diesem Häuschen ist eben eigentlich kaum so groß wie das Bett. Und das ist das, was so spannend macht.
Ist denn das Prinzip, Vorhandenes neu, das Vorhandenes zu reparieren und neu zu gestalten, anstatt neu zu bauen, etwas wirklich ganz Neues?
Überhaupt gar nicht. Also das ist ja erst im 19. Jahrhundert hat das begonnen, dass man auf die Idee kommen konnte, Materialien wegzuschmeißen. Das ist ja genau das Problem. Unsere gesamte Kultur kommt aus dem 19. Jahrhundert mit dem Verbrauch von Kohle, mit dem Verbrauch von Erdöl und Erdgas, also fossilen Brennstoffen. Das heißt, die Katastrophe des Klimawandels ist unmittelbar verbunden mit unserer Bautätigkeit, mit unserem Umgang mit Materialien und eben auch mit der Unfähigkeit zu reparieren. Also noch unsere Großmütter haben selbstverständlich Strümpfe einfach gestopft. Wer stopft heute noch Strümpfe? Das machen die allerwenigsten. Genauso sieht es bei Häusern eben ganz oft auch aus. Wobei man auch da wieder sehr viel differenzierter sein muss, als es die Ausstellung ist. Die kommt so ein bisschen mit dem Ethos her. Ja, also wir zeigen es euch jetzt echt mal und es muss hier eine Revolution stattfinden und alles muss neu werden. 80% des Bauens im Deutschland finden innerhalb des Bestandes statt. Also da wird schon eifrig repariert. Aber tatsächlich, es lohnt sich immer noch abzureißen. Und Abriss muss, das ist auch eine Kernaussage dieser ganzen Ausstellung, der kann ich auch nur vollständig beipflichten, Abriss muss einfach schlichtweg verboten werden.
The Great Repair eröffnet am Freitag und schließt Mitte Januar. Man hat also 3 Monate Zeit, die Ausstellung zu besuchen. Danke an Nikolaus Bernau für die Einordnung des Projektes der Berliner Akademie der Künste.
Fazit.
Auch das hat die MeToo-Debatte bewirkt. Museen und Institutionen forschen verstärkt nach den Leistungen von Frauen in Wissenschaft und Kultur. Nach Ausstellungen über Designerinnen, Zeichnerinnen und Malerinnen versammelt das Bucerius Kunstforum in Hamburg nun gleich 30 herausragende Künstlerinnen, die in der Zeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert lebten und gegen alle Widerstände berühmt wurden. Geniale Frauen, Künstlerinnen und ihre Weggefährten heißt das Projekt, das weit über 100 Werke präsentiert. Näheres von Annette Schneider.
Ob repräsentative Herrscherporträts, Stillleben mit Blumen und goldenen Pokalen, Genreszenen rauchender und trinkender Männer, christliche Motive oder Selbstbildnisse. Die Ausstellung präsentiert die Werke der 30 Künstlerinnen auf warmen, rot-braunen und anthrazitfarbenen Wänden und mit einer ungewöhnlichen neuen Perspektive. Kuratorin Katrin Duballa.
Die Idee war, sich nicht auf ein Land zu fokussieren, sondern den Blick europaweit zu werfen. Ja, und so Gegenüberstellungen, Paarungen zu zeigen, die einladen, zu vergleichen und zu sehen, was zeitgleich oder nach wenigen Jahrhunderten passiert ist.
Diese Idee führt zu erstaunlichen Einsichten. Einmal mehr machen die Gemälde, Zeichnungen und Grafiken deutlich, dass die Malerinnen malten, was ihre männlichen Kollegen malten und dass sie es mindestens genauso gut taten wie diese, obwohl es sie nach den gesellschaftlichen Regeln und Normen ihrer Zeit doch gar nicht geben sollte. Deutlich wird auch, dass die Künstlerinnen in ihren jeweiligen Ländern mit ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Widerständen zu kämpfen hatten.
Gerade im deutschsprachigen Raum durften Frauen die Ölmalerei nicht praktizieren. Deswegen ist Maria Sibylla Merian auf eine andere Ebene zur Künstlerin geworden, auf Papier, Pergamentarbeiten und natürlich letztendlich als Naturforscherin.
So erzählt die Ausstellung von unterschiedlichen Lebensentwürfen und Karrieren bis hinein in die römische Akademie. Maria van Oosterwijk etwa arbeitete um 1650 in Amsterdam. Sie blieb bewusst unverheiratet, um sich ganz der Malerei zu widmen. In ihrem eigenen Atelier spezialisierte sie sich auf feinste Blumenstillleben, die eine ganze Wand füllen und um die man sich damals an Europas Höfen riss. Judith Leister wurde mit lebenssprühenden Alltagsszenen erfolgreich, die ihren Lehrer Franz Hals nicht verleugnen, und in Italien waren vor allem Porträts und christliche Themen gefragt. Weil allen die Akademien verwehrt blieben, lernten die meisten ihr Handwerk in der Werkstatt eines Familienmitglieds.
Wenn die junge Frau das Glück hatte, in eine Künstlerfamilie hineingeboren zu sein, dann hatte sie die besten Voraussetzungen, weil sie nah an dem Werkstattbetrieb bereits dran war. Und wenn der Vater dann auch das Talent erkannt hat und gefördert hat.
Eine schöne Idee ist es deshalb, dass die Ausstellung Bilder der Frauen und ihrer Lehrer zusammenführt. So hatte Lavinia Fontana bei ihrem Vater gelernt. Jetzt hängen neben ihren lebendigen, dem Betrachter zugewandten Porträts einige recht steife, noch der Renaissance verhaftete ihres Vaters und zeigen ihre künstlerische Entwicklung. Mit der war sie so erfolgreich, dass ihr Mann seine Karriere aufgab und sich um die Familie kümmerte. Doch nicht jeder hatte das Glück, selbstlos gefördert zu werden.
Tintoretto zum Beispiel hat seine Tochter Marietta, genannt La Tintoretta, sehr geschätzt und auch gefördert. Sie war vollständiges Mitglied seiner Werkstatt, aber er hat sie eben nicht ziehen lassen, obwohl es Anfragen vom Hof gab. Und sie hat natürlich ganz im Stil des Vaters und dessen Werkstatt gearbeitet. Deswegen ist es schwer, ihr Bilder auch zuzuschreiben.
Auffällig sind die vielen Selbstporträts der Malerinnen. Sie waren als PR-Maßnahme gedacht. Sophonisba Anguissola etwa verschickte sie an potenzielle Auftraggeber und wurde später Hofmalerin in Spanien. Ähnlich verfuhr Katharina van Hemmessen, die sich 1548 vor der Staffelei malte und damit ein völlig neues Motiv in die Malerei einführte. Ein ganz besonderes Thema sind die Signaturen. In all den Jahrhunderten, betont Kuratorin Katrin Duballa, hätten Künstlerinnen im Schnitt sehr viel mehr ihre Arbeiten signiert als Künstler.
Weil sie und damit auch ihre Werke waren relativ selten und man konnte eben für so ein Werk auch mehr verlangen, waren sehr wertvoll. Und es ist auch von einem italienischen Künstler, Lanfranco, überliefert, der klagte, wenn er nur den Namen einer Frau unter das Bild setzen könnte, könnte er doppelt so viel für das Werk verlangen.
Bevor einem die Tränen kommen, sei ein Hinweis gestattet. Gibt man bei Google das Stichwort Genie ein, listet es ausschließlich Männer auf. Dort ist die patriarchale Welt noch in Ordnung. Und genau deshalb tut die Ausstellung Geniale Frauen so gut. Weil sie so wunderbar leichthändig und mit umfassendem Blick vorführt, dass es, ob die Männerwelt es wahrhaben will oder nicht, immer Künstlerinnen gab. Und dass die zu Lebzeiten oftmals berühmt waren und gefeiert wurden. Bis sie starben und die männliche Kunstgeschichtsschreibung sie totschwieg. Auch, weil diese weibliche Konkurrenz exorbitante Preise erzielte.
Die Ausstellung über geniale Künstlerinnen und ihre Weggefährten wird an diesem Wochenende eröffnet. Sie läuft noch bis Ende Januar im Hamburger Bucerius Kunstforum. Danach wandert die Schau mit Arbeiten aus 300 Jahren nach Basel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Wirwig.
Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände wollen die sogenannte beratende Kommission für die Rückgabe von NS-Raubkunst reformieren. Das teilte Kulturstaatsministerin Roth in Berlin mit. Das Gremium solle grundsätzlich gestärkt werden. Dazu solle im Frühjahr unter anderem ein verbindlicher Rahmen für die Bewertung von Kulturgütern gesetzt werden. Die unabhängige Kommission war 2003 eingerichtet worden, um bei der Rückgabe von Raubkunst zu vermitteln. Axel Flemming.
600.000 Kunstwerke wurden zwischen 1933 und 1945 von Deutschen in Europa gestohlen. Das schätzen Expertinnen und Experten. Bislang ist es so bei Differenzen, da ist ein Einverständnis beider Seiten nötig. Das heißt konkret, wenn ein Museum sagt, nö, wollen wir nicht zurückgeben, dann sind die Empfehlungen auf dem Tisch, aber es bleibt zahnlos.
Als Raubkunst gelten Kulturgüter, die von den Nazis beschlagnahmt wurden oder deren Besitzer zum Verkauf gezwungen wurden. Beim Streik der Schauspieler in Hollywood gibt es keine Anzeichen auf ein baldiges Ende. Filmstudios und Schauspielergewerkschaft haben ihre Gespräche ausgesetzt, teilten beide Seiten mit. Die Kluft zwischen den jeweiligen Positionen sei zu groß. Katharina Wilhelm.
Die Schauspielergewerkschaft, die rund 160.000 Mitglieder hat, hatte am Mittwoch einen neuen Vorschlag eingereicht. Knackpunkt sind unter anderem die Gewinnbeteiligungen bei den Streamingdiensten, die die Gewerkschaft erhöhen möchte. Dies würde mehr als 800 Millionen US-Dollar pro Jahr kosten. Viel zu hoch, hieß es von Seiten der Studiovertretung. Die Schauspielergewerkschaft teilte auf ihrer Webseite mit, dass man sich auch nicht beim Verhandlungspunkt künstliche Intelligenz einigen konnte. Künstler würden nicht davor geschützt, durch KI ersetzt zu werden, hieß es.
Nachdem Anfang der Woche der monatelange Streik der Hollywood-Drehbuchautoren mit einer Vereinbarung beendet worden war, hatte es Optimismus gegeben, dass dies bald auch bei den Schauspielern der Fall sein könnte. Der Ausstand läuft seit Mitte Juli, die Produktion von Filmen und Fernsehserien steht still. Beim Abbau einer Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn haben die Kuratoren ein Bild mehr gezählt, als sie ursprünglich aufgehängt hatten. Sie gehen davon aus, dass ein Unbekannter das kleine Frauenbildnis unbemerkt in die Ausstellung geschmuggelt hat. Sie würden den oder die Kunstschaffende gerne kennenlernen, schrieb die Bundeskunsthalle auf X. Das Bild sei nicht besonders groß und sei in einer Ecke platziert worden, in der es kein Wachpersonal gegeben habe. Die am Sonntag zu Ende gegangene Ausstellung »Wer wir sind« hatte sich mit der deutschen Migrationsgeschichte beschäftigt.
Die Not ist die Folge des verlorenen Weltkriegs der Hohenzollern.
Liebe, die ist wie ein Tonfilm.
100 Jahre Radio.
Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitler.
Achtung! 22. Mai 1932. Reporter berichten vom ADAC-AWUS-Rennen in Berlin.
Wir warten jetzt gespannt darauf, ob von Brauchitsch oder ob Caracciola an erster Stelle aus dem Walde auftaucht. Wer zuerst auftaucht, wird das Rennen gewonnen haben, denn in der Nordkurve kann sich nichts mehr ändern. Noch sind sie nicht da. Die Spannung im Publikum ist auf dem Höhepunkt. Alles ist aufgestanden. Von Brauchitsch führt vor Caracciola. Das ist eine Überraschung, meine Damen und Herren. Eben kommen Sie an. Eben kommt der silberne Pfeil, der schwere, wuchtige des Manfred von Brauchitsch. Da schwingt er in die letzte Kurve hinein. Mit Vollgas. Jetzt kommt schon der Kompressor.
100 Jahre Radio.
Im 30. Jahr ihres Bestehens hat das feministische, mit vielen Theaterpreisen ausgezeichnete Performance-Kollektiv Shishi Pop ein weiteres neues Stück erarbeitet. Im Frühjahr hat die Gruppe versucht herauszufinden, wie ein Ritual durchgeführt wird und was es bewirkt, im Individuum wie im Kollektiv. Zum Kollektiv gehörte auch das Publikum. Ein halbes Jahr später geht es um die Erforschung des Rausches, um kollektive Euphorie. Hi heißt das Projekt, das heute Abend in Berlin im Hau 2, dem Hebbel am Ufer, Premiere hatte. André Mumot war für uns im Theater. War es ein euphorisierender Abend, den das Shishi Pop Ensemble geschaffen hat?
Nein. Das muss ich ganz klar sagen. Aber sie haben sich redlich bemüht. Und ich glaube auch, wenn man diese Gruppe kennt, dann kann man sich vorstellen, dass das Scheitern, was an diesem Abend sehr deutlich passiert ist, wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad mit eingeplant war. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, nach dem, was ich da jetzt erlebt habe, ist das jetzt so eine ironische Angelegenheit gewesen oder doch ein ganz ernst gemeintes esoterisches Erlebnisseminar, so eine Art Yoga. Stunde für das Publikum. Auf jeden Fall hat man sich bemüht, diesen Rauschzustand, von dem Sie schon gesprochen haben, zu erzeugen. Das ist das Ziel dieses Abends, dass im Idealfall das gesamte Publikum dieses gemeinsame High erlebt.
Die Absicht war ja wohl, ich zitiere mal aus dem Text, den Sie bekannt gemacht haben vor der Aufführung, das melancholische, neoliberale Ego-Monster zu betäuben, das sich während und nach der Corona-Pandemie in uns, also in vielen, entwickelt hat. Shishi Pop sieht ja überall offenbar und zu viel Individualismus. Was haben Sie denn nun angeboten?
Naja, ich glaube, das ist eben auch sehr ambivalent. Aber wir haben es da, das muss man ganz klar sagen, mit intellektuellen Menschen zu tun, die sich sehr intellektuell damit auseinandersetzen, wie es wohl wäre, wenn man weniger intellektuell wäre, wenigstens mal für einen Moment. Das ist, glaube ich, die Zielsetzung. Und es hat wohl auch dazu geführt, dass sie sich intensiv mit den eigenen Erfahrungen auseinandersetzen. So beginnt auch der Abend mit so einigen Einspielern, wo darüber gesprochen wird, was hat uns mal high gemacht, Drogen, Volleyball spielen, Völkerball, im Chor singen und das klingt dann in etwa so.
Gleich wird jemand neben mir husten oder niesen und ich denke an die Maske vom letzten Jahr, die ich heute Morgen in meinem Wintermantel gefunden habe. Ich höre den Gesang, muss aber an meine Zeit im Kinderchor denken, damals in der Kirche und warum mir das Singen immer so unangenehm war.
Das erzählt sich so einfach weg. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass irgendetwas passiert auf der Bühne.
Naja, vor allen Dingen soll was mit uns im Publikum passieren. Das beginnt schon damit, dass Kekse mit Wirkung gebacken werden. An die müssen wir am Anfang, wenn wir reingehen, lecken oder unsere Finger reinhalten, weil es soll ja so eine große Gemeinschaftsgeschichte entwickelt werden, wo wir alle teilhaben, wo wir in der Gemeinschaft aufgehen und unsere Individualität verlieren. Diese Kekse werden dann in der Mikrowelle zubereitet während der gesamten Veranstaltung. Das ist eigentlich noch eine ganz charmante Idee. Dann werden aber auch zum Beispiel Instrumente ausgeteilt. Es wird also alles dafür getan, dass wir im Publikum irgendwie mitarbeiten und in diese Entspannungssituation kommen, die überhaupt erstmal den Rauschzustand möglich macht. Man muss da auch sagen, es geht wirklich nicht um verschiedene Arten von High oder von Räuschen, wie auch immer, sondern es geht wirklich um so einen Entgrenzungszustand, so ein friedliches Dahinschweben die meiste Zeit. Und am Ende wird dann doch etwas kräftiger musiziert und das Publikum wird auch zum Tanzen mit auf die Bühne geladen. Und spätestens da merkt man, also eine Euphorie oder ein Rauschzustand ist wirklich anderes. Sehr weit davon entfernt, als wenn ein paar Leute so ein bisschen die Choreografie mittanzen und sich bemühen, da möglichst entspannt zu wirken. Das ist aber wirklich gerade die Krux dieses Abends, dass da dieses Experiment gewagt wird und man eben merkt, Rausch ist da erstmal was sehr Kompliziertes.
Und das Mitmachen hat ja offenbar auch nicht funktioniert.
Naja, es funktioniert schon. Man wird die ganze Zeit dazu angeleitet. Wir haben das auch gehört, dieses Summen. Wir sollen auch mitsummen, verschiedene Töne summen. Dann werden so ein bisschen auf der Bühne die Vorhänge aufgebauscht und bewegt. Einzelne Personen aus dem Publikum werden zum Flötespielen auf die Bühne geholt. Das hat dann nicht so funktioniert, weil die furchtbar lachen mussten. Was wiederum eigentlich so mit das Charmanteste an dem Abend war, weil man eben merkt, man kann vor allen Dingen nicht unter Anleitung in so einen Zustand kommen. Es gibt eine ganz lange Passage, da wird genau erklärt, also wir machen die und die Bewegungen, dann wird der und der Rhythmus geschlagen, dann holen wir die Triangeln raus und dann geht's richtig los mit der Ekstase. Und natürlich kann das nicht funktionieren, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der Hintergedanke. Das macht es aber für mich tatsächlich auch nicht gelungener. Also wenn man schon vorher weiß, eigentlich können wir diesen Zustand, um den es da rein theoretisch geht, praktisch nicht erreichen. Wir tun aber mal so, als ob und freuen uns daran, wenn es ironisch schief geht. Das hat mir tatsächlich nicht gereicht. Ich fand, es war eine Rudimentär-Performance, wenn überhaupt. Also für Shishi-Pop-Verhältnisse wirklich ein sehr, sehr magerer Abend, der auch so ausgeklungen ist, dass also eine der Performerinnen, Ilia Papatheodorou, am Ende gesagt hat, wir wollen die gemeinsame Euphorie als Ziel. Das war das Schlusswort des Abends. Ich habe selten bei einer Premiere einen so verhaltenen, ich möchte fast sagen gleichgültigen Applaus erlebt. Also das Experiment, so charmant es in der Idee auch ist, ist definitiv schiefgegangen.
Und wird vermutlich fallen gelassen, überarbeitet, man weiß es nicht.
Es hängt natürlich immer vom Publikum ab, was dann an dem Abend tatsächlich vor Ort ist. Vielleicht klappt es ja auch mal, vielleicht geht es da mal richtig zur Sache, aber so wie ich das sehe, es ist eben zu verkopft. Also auf eine verkopfte Weise in den Rausch zu gehen, hat noch nie funktioniert und es funktioniert auch nicht bei Shishi-Pop.
Hi. So heißt das neue Projekt des Berliner Performance-Kollektivs. André Momot war für uns bei der ersten öffentlichen Präsentation im Hau. Besten Dank für den Besuch im Studio.
Sehr gerne.
Und jetzt schauen wir in die Schweiz, wo der Schauspieler Bruno Cartomas einen Molière-Abend inszeniert hat. Cartomas ist seit gut 30 Jahren an großen deutschen Bühnen unterwegs. Er hat mit Frank Castorf, Christoph Marthaler, Luc Percival und vielen anderen Regisseuren gearbeitet. Er war Ensemblemitglied. Die Liste seiner Filmrollen ist ellenlang. Gelegentlich aber führt er auch Regie, so wie jetzt am Schauspiel Bern, wo Molières Verwechslungskomödie am Amphitryon Premiere hatte. Wir hören einen Ausschnitt, der zeigt, dass der Konflikt zwischen Alkmene und ihrem Mann, dem Feldherrn Amphitryon, aus der Sicht der Molière'schen Wanderschauspieltruppe erzählt wird. Und natürlich sprechen die Schauspieler in Reimen.
Immer den Finger in die Wunde. Egal, wir haben nur noch eine knappe Stunde. Lass mich mal sehen. Ich werde mal kurz hier rüber gehen. Ja, okay, ich werde es umformulieren, drapieren, formatieren, dich auf allen Vieren nackt massieren.
Ja, ganz genau. Das ist es, was ich meine. Es ist einfach schlecht.
Du hast ja recht. Ich wünschte, ich wäre ein Specht.
Doch, jetzt hör auf, ja? Sorry. Bleib frei. Ja. Okay. Also nochmal, ohne Reime.
Nur gut.
Na Gott. Jupiter hat die Gestalt Amphitryons angenommen, soeben mit dessen Frau Alkmene geschlafen.
Eine wichtige Rolle spielt in dieser Komödie der Göttervater Jupiter. Aber wie der auftritt, das kann Michael Lages uns sagen, denn er ist zur Premiere nach Bern gereist. Michael Lages, diese Probensituation und dass die Schauspieler den Text ironisieren und kommentieren, dieses Spiel im Spiel, wird das die ganze Zeit durchgehalten?
Ja, das ist die Grundidee des Abends überhaupt. Und die hat Bruno Katumas sich, glaube ich, ein bisschen bewahrt aus der letzten Arbeit, die er mit Frank Castorf in Köln gemacht hat, wo er immer noch engagiert ist. Da haben sie zum Molière-Jubiläum eine Molière-Collage, eine Montage aus ziemlich vielen Stücken gemacht, die genau mit dieser Grundhaltung auch umging, nämlich immer mitzuspielen, wie die Gruppe, die da ein Stück erarbeiten soll, an diesem Stück arbeitet, wie sie immer wieder scheitert und wie sie immer wieder anfängt, sozusagen zu basteln, zu montieren. Das ist übrigens, Frau Brinkmann, die einzige Stelle im ganzen Stück, in dem gereimt gesprochen wird. Und ja auch nur, um zu zeigen, dass diese Reime ganz fürchterlich sind. Das weiß auch jeder, der Molière inszeniert, dass das ganz anstrengend sein kann. Der Abend selber spielt mit der Spiel-im-Spiel-Situation von Beginn an und er spielt obendrein auch noch mit dem Effekt, dass immer wieder Dinge schiefgehen. Das fängt schon vor der Vorstellung an. Da fangen nämlich innerhalb des ganzen Theaterraums immer die Beleuchtungen an so Wackelkontakte zu fingieren, sind natürlich inszenierte Wackelkontakte und genauso beginnt das Stück dann auch letztlich im Dunkeln, weil nämlich dann die Beleuchtung komplett ausgefallen ist.
Alkmene wurde ja von Jupiter getäuscht, die haben eine Liebesnacht zusammen verbracht, ihr rechtmäßiger Gatte Amphitryon fühlt sich von ihr betrogen. Wie komisch inszeniert Katumas das eigentlich?
Gnadenlos komisch. Und die ganzen Interpretationen darüber, wer nun von wem mehr betrogen worden ist als andere, die interessiert ihn, glaube ich, nicht so richtig wirklich. Es ist vor allen Dingen der Wunsch, eine Vorlage, die tendenziell schon komisch ist und mit diesem elenden Wahrnehmen, dass man nicht mehr ich selber und sich selber ist, tatsächlich ja den ganzen Abend überspielt. Keiner weiß mehr, wer er wirklich ist, wenn die Götter ihre Finger im Spiel haben. Mit dieser Ausgangsposition will er vor allen Dingen sozusagen den entwurzelten Menschen, ob das nun ein Diener, ein Feldherr oder eine Gemahlin ist, wenn die Götter eingreifen, weiß keiner mehr, wer er wirklich ist. Und das ist der Grundgedanke, der das Spiel vorantreibt. Übrigens treibt das Spiel auch voran ein Techniker. Das ist sozusagen eine Zusatzerfindung, der am Ende dann doch noch den Lichtschalter findet, also den Hauptschalter für die Notbeleuchtung und der dann zum Schauspieler werden will, der unentwegt irgendwelche Shakespeare-Zitate und anderen bedeutenden, schönen, großen Worte einstreut und eigentlich nur, um selber mitzuspielen, was nicht geschieht, weil alle wollen einmal immer nur Profi-Schauspieler haben. Er ist der Techniker, natürlich auch ein Schauspieler, ein Spiel im Spiel. Aber zum Schluss wird er dann tatsächlich sozusagen eingesetzt und der Abend endet damit, dass die Probe zu Ende geht und die eigentliche Vorstellung beginnen könnte und dann ist Blackout und Schluss. Und es ist eine wirklich sehr grundsätzliche und fundamentale Idee, diesen immer sehr schwierigen Molière-Humor tatsächlich ins Hier und Heute zu tragen.
Gelingt Michael Lages diese Komödie auch sprachlich mit oder ohne Schweizerdeutsch, was vermutlich zwischendurch dann auch mal gesprochen wird, oder rätoromanisch, denn das ist ja Bruno Katumas Muttersprache.
Nee, also ich habe tatsächlich nur Berndeutsch gehört. Das ist ja noch ein bisschen was anderes als Schweizerdeutsch. Und auch nur, wenn dieser Techniker ins Spiel kommt, der ja sozusagen immer wieder darstellen muss, dass er eigentlich zum Haus gehört und nicht zu den Schauspielern, also zur Technik. Und der tatsächlich spricht relativ häufig Shakespeare auf Berndeutsch, das ist sehr amüsant. Und ansonsten ist es ein hochdeutscher Abend, wie meistens im Schweizer Theater. Und gelegentliche Ausflüge sind immer komische Ausflüge. Und das junge Ensemble ist ein sehr, sehr junges Ensemble. Ich kannte niemanden, bevor ich hier heute hergefahren bin. Die sind wirklich extrem gut bei der Sache. Sie neigen zwar manchmal ein bisschen dazu, so einen Dauerschreiton, das haben Sie vielleicht auch bei Castorf ab und zu mal gehört, dann an den Tag zu legen, aber das ist dann auch gedämpft. Also Katomas hat dieses junge Ensemble wirklich super gut in Form gebracht. Es gibt eine sehr schöne Bühne, die erst aus lauter Bruchstücken besteht und dann zu zwei sich kreuzenden Freitreppen. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wie sich das so langsam aber sicher zusammenfügt. Da wird auch viel drauf rumgekaspert und rumgespielt und Artistik betrieben. Also ein Abend, der von allen Seiten her, auch von einem Musiker, der immer dabei ist und kleine Einspielungen macht, ein Abend, der mit allen seinen Bauteilen ganz exzellent umgehen kann.
Michael Lages war für Fazit in Bern, wo der Schauspieler Bruno Katomas ein Stück nach Molières Amphitryon inszeniert hat. Besten Dank für die Premierenkritik. Und weiter geht es mit dem Blick in die Presse vom 13. Oktober. Arno Orzesek hat sie gelesen.
Eine verräterische Unterzeile in der Süddeutschen Zeitung lautet: Weil es schon auch noch Schönes gibt auf dieser Welt. Warum wir diese Zeile verräterisch nennen, fragen Sie? Weil die SZ offenbar annimmt, dass ihre sechsspaltige Würdigung von Falling in Love, der neuen Grand Show im Berliner Friedrichstadtpalast, provokant wirken könnte. Vor dem Hintergrund, dass sich in Israel, in Gaza, in der Ukraine und nicht nur dort Unheil auf Unheil häuft. Aber hören wir auf Johanna Adoyan. Was nach der Pause kommt, übertrifft alle Erwartungen, die man an eine solche Grand Show überhaupt nur haben kann. Wirklich. Um die ballonartig verschnörkelten Kostüme zu beschreiben, die hier unter der Supervision von Jean-Paul Gaultier in allen Farben des Regenbogens kreiert wurden, reichen Worte nicht aus. Fotos übrigens auch nicht. Auf ihnen sieht alles viel zu sehr nach RTL2-Studio aus. Live hat es schon einen ziemlichen Glamour. Im Notizblock finden sich zuletzt nur noch einzelne Worte. Mozart-Matrose, Zylinder-BH, Laser-Lüster, Lametta, Nebel, Wasser, Riesendiamant, Gelb, Pink, Orange. Völlig wehrlos gibt man sich hin. Die SZ-Autorin Adoyan erwähnt übrigens, dass im Publikum auch Margot Friedländer saß, Überlebende des KZ Theresienstadt, und das wenige Tage, nachdem das größte Pogrom an Juden seit dem Holocaust stattgefunden hat, unterstreicht Adoyan. Bleiben wir beim Schönen im Schrecklichen. Auf Seite 1 der Tageszeitung Die Welt heißt es: Die 14. Künstlerausgabe der Welt, die Sie in den Händen halten, zeigt den Mythomanen Anselm Kiefer als hinreißenden Zeichner, als Meister des erotischen Aquarells, inspiriert von Auguste Rodin, den Schriften Georges Batailles und der Präsenz seines Models, holt Kiefer in Zeiten des Terrors das Blau des Himmels zurück in die Welt. Nun, wir empfehlen Ihnen die Besichtigung von Kiefers in der Tat einnehmenden erotischen Aquarellen. Doch wir können leider nicht länger beim Blau des Himmels verweilen, denn in Zeiten des Terrors dominiert eben dieser auch die aktuellen Feuilletons. Die Tageszeitung fragt den israelischen Produzenten und DJ Moscowman, ob er sein Befinden nach dem Massaker beim Supernova-Festival in der Negerwüste in Worte fassen kann. Es ist wie 9-11 auf LSD, entgegnet Moscowman. Das pure Böse trifft auf hellen Wahnsinn. Dieser Anschlag übertrifft jede andere Situation der letzten Jahre und alle unsere Ängste. Das Böse beschäftigt auch den israelischen Schriftsteller David Grossmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Land steht unter Schock. Ich bin zornig auf unsere Regierung. Aber es gibt eine Rangordnung des Bösen und keine israelische Tat hält im Vergleich mit den Massakern der Hamas stand. Im Weiteren fragt Grossmann: Sind wir fähig, die üblichen Formeln abzuschütteln? Begreifen wir, dass das Geschehen zu groß und zu grausam ist, um nach veralteten Paradigmen beurteilt zu werden? Was sich in den letzten Tagen offenbart hat, lässt sich mit Israels Vorgehen und Vergehen in den besetzten Gebieten seit 1967 weder relativieren noch rechtfertigen. Ich spreche von der Tiefe des Israel-Hasses, von der schmerzhaften Einsicht, dass wir Israelis nun wohl auf ewig unter höchster Anspannung und in ständiger Kriegsbereitschaft leben müssen. David Grossmann in der FAZ. Auch in den aktuellen Feuilletons gibt es Anklagen gegen Personen und Gruppen, die zum Hamas-Terror schweigen. Während der erwähnte DJ Meskoman in der Taz das Schweigen der Clubszene anprangert, er ist nicht der Erste, titelt die Welt: Wenn Jüdinnen misshandelt werden, schweigt der deutsche Feminismus. Erkennbar erbost hält Mirna Funk fest: In den letzten 72 Stunden wurden Videos auf Social Media und Telegram geteilt, die zeigen, wie jüdische Frauen von Hamas-Terroristen reihenweise und stundenlang vergewaltigt werden, wie diese Körper anschließend durch Gaza geschleift, geschleppt oder gefahren werden, um zu feiern, was man ihnen angetan hat. Und die deutschen Feministinnen? Sie schweigen. Die, die Bücher zu Femiziden geschrieben haben, die Bücher zu weiblicher Emanzipation geschrieben haben, die sich jahrelang als Advokaten weiblichen Lebens inszenierten, halten geschlossen ihren Mund. Nicht, weil der Konflikt so kompliziert ist, sondern weil ihr antisemitisches Weltbild so tief in ihre Identität eingeschrieben ist. Männerfunk in der Welt. Bitte erwarten Sie heute keine grelle Schlusspointe. Wir sagen nur noch Tschüss und auf bald.
Für Fazit verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.